Willkommen bei Radio Evolve. Willkommen, Dr. Laura Loi. Freut mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Sie sind Umweltpsychologin an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und beschäftigen sich da intensiv mit dem Zusammenhang von Psychologie, Nachhaltigkeit und neuerdings auch Achtsamkeit und haben eine Studie dazu erarbeitet oder sind dabei, in der sie davon sprechen, dass eine globale Identität ein Anhaltspunkt ist, damit Menschen mit dem Bereich Nachhaltigkeit und wie wir mit den Veränderungen auch in den klimatischen Veränderungen und Klimawandel vielleicht bewusster umgehen, dass sozusagen so eine globale Identität ein Anhaltspunkt ist, damit bewusster umzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig so anspreche, aber das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Und vielleicht können wir da gleich einsteigen, was Sie vielleicht erstmal damit meinen, mit diesem Formulierung globale Identität und wie Sie darauf gekommen sind, dem so nachzugehen.
Ja, gern. Also in meiner Forschung betrachte ich globale Identität aus der Perspektive der sogenannten sozialen Identitätstheorie. Und die geht davon aus, dass Menschen ihre Identität eben nicht nur so nur über eigene Eigenschaften zum Beispiel definieren, sondern auch über ihre Gruppenzugehörigkeit. Also zum Beispiel ihren Freundeskreis, über ihre Zugehörigkeit zu ihrem Sportverein, Geschlecht, aber auch Nationalität. Und so aus dieser Perspektive kann eben auch die ganze Menschheit eine übergeordnete Gruppe sein, mit der wir uns mehr oder weniger identifizieren können. Und ja, so diese wissenschaftliche Definition, mit der ich arbeite, die umfasst zwei Aspekte. Also zum einen, inwiefern, wie stark sich Menschen identifizieren und verbunden fühlen mit Menschen weltweit, also so wirklich Menschen weltweit auch so als wir verstehen, sich selbst so ein bisschen als Teil einer globalen Gemeinschaft sozusagen wahrnehmen und zum Beispiel auch Ähnlichkeiten mit Menschen auf der ganzen Welt stärker wahrnehmen. Und zum anderen auch dem Aspekt, inwiefern sie sich solidarisch fühlen mit Menschen weltweit, sich um deren Wohlergehen sorgen, das Bedürfnis haben zu helfen. Also das ist ja so die wissenschaftliche Definition von globaler Identität. Und wie ich drauf gekommen bin, ist tatsächlich über den Umweltkontext, also schon im Studium haben mich irgendwie die zunehmenden Umweltkrisen sehr umgetrieben, insbesondere die Klimakrise. Und ja, dabei handelt es sich ja um globale Krisen, die eigentlich nur durch globale Anstrengungen, also globale Kooperationen gelöst werden können. Und ich habe mich so damit beschäftigt, was ich in meiner Doktorarbeit erforschen möchte und habe da so einen Artikel gelesen, der mich irgendwie sehr angesprochen hat, sehr beschäftigt hat, in dem ging es darum, dass so eine globale Identität eben mit globaler Kooperation zusammenhängt oder eine globale Kooperation fördern könnte. Also ich bin tatsächlich über so einen wissenschaftlichen Artikel auf dieses Konzept gestoßen und habe dann gedacht, dass ich das total spannend fände, das auch im Klimakontext zu untersuchen. Also ob da tatsächlich auch eine globale Identität vielleicht hilfreich sein könnte, um sich für mehr Klimaschutz zu engagieren, weil ja genau, Klimaschutz einfach so eine globale Anstrengung ist, der wir uns gegenüber sehen.
Wie haben Sie sich dem dann so angenähert, als im Sinne einer Forschungsarbeit? Haben Sie dann Befragungen gemacht oder einfach geschaut, ob Menschen sich sozusagen in so einer Weise ihre eigene Identität finden und dadurch auch ihr Handeln verändern? Oder wie haben Sie das erforscht?
Ja, tatsächlich arbeite ich eigentlich vor allem mit Befragung. Also wir fragen die Leute, inwiefern identifizieren sie sich mit Menschen weltweit und lassen sie so raten von gar nicht bis sehr stark. Also ganz klassische Fragebogenstudien. Und genau, und da finden wir eben dann tatsächlich Unterschiede, also welche, die das stärker bejahen und welche, die das schwächer bejahen. Und dann schauen wir eben, womit das zusammenhängt. Und tatsächlich habe ich am Anfang solche sogenannten korrelativen Studien gemacht. Und da kam immer wieder raus, dass Menschen, die sich eben stärker global identifizieren, eine stärkere globale Identität uns berichten, uns auch von einem klimaschützenderen Lebensstil berichten und auch zum Beispiel klimapolitische Maßnahmen mehr unterstützen. Und ja, das war so der erste Ansatzpunkt dieser Forschung, sich den Zusammenhang tatsächlich anzuschauen.
Wie kam dann dieser Aspekt der Achtsamkeit mit hinein in diese Forschung? Oder ja, wie hat sich dieser Aspekt da noch eröffnet für Sie?
Ja, das diesen Zusammenhang zu geben scheint, hat mich dann eben vor allem interessiert, wie entsteht denn eigentlich eine globale Identität? Also wie entsteht es oder wie kann eine globale Identität auch gestärkt werden? Und erstmal das vielleicht naheliegendere, was ich mir überlegt hatte, waren Kontakte. Also dass wir Menschen kennenlernen auf der ganzen Welt, internationale Kontakte knüpfen, zum Beispiel auf Reisen oder auch zu Hause. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, ja, geht's auch ohne solchen Kontakt? Und tatsächlich war das jetzt eher so eine Alltagsbegegnung. Also, dass ich festgestellt habe, in meinem Alltag bin ich mit diesem Konzept globale Identität in der Praxis sozusagen konfrontiert in Yogastunden, weil ich hatte eine echt tolle Yogalehrerin, die darüber quasi gesprochen hat. Also natürlich nicht mit diesem Begriff, die hat jetzt nicht gesagt, ich erzähle euch jetzt was über globale Identität, aber halt so über ja Verbundenheit mit Menschen auf der ganzen Welt gesprochen hat. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen eingelesen und ja, die Entwicklung von Verbundenheit ist ja in vielen Achtsamkeitsverfahren sehr stark verankert und es gibt ja zum Beispiel auch die Metta-Meditation, in der man so Wohlwollen und positive Wünsche erst für sich selbst formuliert, dann für nahe andere, entferntere andere und zum Schluss für alle Menschen und vielleicht auch darüber hinaus für andere Lebewesen. Und ja, dann fand ich das interessant, ob tatsächlich auch Achtsamkeitspraxis so ein Weg sein könnte, um eine globale Identität zu stärken.
Mhm. Und wie, und das haben Sie dann sozusagen in Ihre Befragung mit einbezogen, ob Menschen auch Achtsamkeit praktizieren in irgendeiner Form und ob das dann eine Korrelation gibt zu diesem, ja, vielleicht größeren Gefühl von Verbundenheit und damit dann auch, ja, vielleicht auch einen anderen Lebensstil.
Mhm. Genau, also erst haben wir uns tatsächlich wieder so diesem Zusammenhang genähert, also haben Menschen gefragt, ob sie eine Praxis in ihrem Alltag integriert haben, also Meditation, Yoga, wie häufig sie das machen und wie lange schon. Und haben eben Leute verglichen, die so eine regelmäßige Praxis haben mit Leuten, die keine Praxis haben. Und tatsächlich haben die Praktizierenden so eine stärkere globale Identität uns berichtet und interessanterweise auch einen stärkeren umweltschützenden Lebensstil und eine stärkere Befürwortung von Klimaschutz auch im politischen Bereich. Und dann, um das Ganze aber nicht nur so bei diesem Zusammenhang zu belassen, haben wir auch angefangen, so Interventionsstudien zu machen. Also wir haben zum Beispiel in einer Studie die Teilnehmenden meditieren lassen. Also das war ein kleiner Kurs über eine App. Ich bin echt ein ganz süßer Kurs irgendwie, wo man jeden Tag so eine kleine Sitzung hatte und der hatte so einen speziellen Fokus auch auf Mitgefühl und haben die dann vorher und nachher befragt und auch verglichen mit einer Kontrollgruppe, die nicht an dem Kurs teilgenommen hat. Und da haben wir dann eben festgestellt, dass die globale Identität gestärkt wurde. Und ein zweites Projekt kann ich auch noch nennen, so in die Richtung. Das ist ein Projekt an der Uni Leipzig. Da haben die Projektmitarbeitenden dort ein Kursformat entwickelt. Das geht so über das ganze Semester für Studierende an der Universität. Und da werden ganz viele verschiedene Achtsamkeitsverfahren kombiniert mit so einer Reflexion über den eigenen Lebensstil, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN zum Beispiel auch, die eigenen Werte. Und auch da haben wir im Vergleich zu Kontrollgruppen eine Stärkung der globalen Identität finden können.
Und der so ein Aspekt auch dieser Forschung ist ja noch die Naturverbundenheit, habe ich verstanden. Also auch wie sehr sich Menschen dann auch mit dem, also mit der lebendigen Welt, mit der Natur verbunden fühlen. Können Sie das auch noch ein bisschen ansprechen, wie das mit hineinwirkt in diese Forschungen?
Also tatsächlich ist es nicht so mein Hauptfokus, aber es ist, es passt irgendwie trotzdem ganz gut dazu, so dass ich das manchmal einfach so dazu genommen habe, sozusagen, weil man Naturverbundenheit ja auch so ein bisschen verstehen kann als vielleicht eine noch höhere Identifikation, eben nicht nur mit Menschen, sondern auch mit anderen Lebewesen. Und auch die Naturverbundenheit lässt sich stärken durch achtsamkeitsbasierte Verfahren. Also da gibt's sehr viel Forschung, noch viel mehr Forschung nicht von uns. Ganz spannend finde ich da, dass es auch besonders hilfreich ist, wenn diese Praxis dann auch in der Natur stattfindet. Also wenn die einfach auch draußen ist und man so dieses Naturerleben auch mit einbezieht. Wäre natürlich wiederum spannend, ob das dann für die globale Identität auch so wäre. Also ob das noch wirksamer wäre, wenn man die Achtsamkeitspraxis irgendwie in einem internationalen Kontext macht, mit Menschen von überall her. Das habe ich noch nicht erforscht, aber wäre vielleicht auch mal eine Idee.
Ja, spannend. Und vielleicht noch eine Frage zu diesem Begriff der globalen Identität. Weil es ist ja doch auch also jetzt psychologisch gesehen auch eine sehr starke Aussage, so, ne? Also, dass sozusagen die Identität sich verändert. Also, dass man jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Verbundenheit erfährt und vielleicht jetzt, ja, sich vielleicht ein bisschen mehr merkt, okay, ich lebe nicht nur für mich, sondern da gibt's auch noch andere. Und es gibt auch eine Natur und Phänomene wie jetzt das Klima, die alle betreffen werden. Also ist es auch sinnvoll, darauf zu reagieren und vielleicht das Handeln zu verändern und so. Ich finde dann von so einer globalen Identität zu sprechen, spricht ja dann auch nochmal von einer tieferen, wie soll man sagen, psychologischen Veränderung an. Oder wie sehen Sie das? Also eine andere Identität ist ja schon auch nochmal ein sehr, sehr starker, wie soll man sagen, da ist ja nochmal eine stärkere Wandel angesprochen, als jetzt nur vielleicht ein bestimmtes Gefühl von Verbundenheit oder so, sondern wenn ich wirklich meine Identität verändere. Haben Sie dazu Gedanken, wie Sie das so sehen, auch in der, so vor dem Hintergrund der psychologischen Forschung?
Ja, also ich muss das gerade dran denken, ich habe das vorhin auch so ein bisschen verkürzt, aber das Konzept kommt zum einen so aus dieser sozialen Identitätstheorie, aber man kann es auch so verankern, und da passt es auch sehr gut rein, in so Theorien von persönlichem Wachstum. Also das sind auch so ganz grundlegende psychologische Theorien, die davon ausgehen, dass diese stärkere Verbundenheit und Solidarität mit viel mehr Menschen, die uns viel weiter entfernt sind, auch so ein Ausdruck von persönlichem Wachstum ist. Also so ein Reifungsprozess im Endeffekt. Von daher denke ich schon, also das ist zumindest theoretisch doch so eine wirklich bedeutsame Veränderung im Leben sein kann. Und also tatsächlich ist es eher in diesem Reisekontext, also in dem die globale Identität ja auch gestärkt werden kann, also durch Begegnungen mit anderen Menschen, die einfach ganz anders leben und die das Kennenlernen von anderen Lebensstilen, dass Menschen auch wirklich berichten, das hat mich total verändert. Also ich bin zurückgekommen und habe mich schon anders gefühlt in der Welt und verhalte mich jetzt auch anders. Also die beschreiben das schon oft als so transformative Erfahrungen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das auch so spezifisch auf so globale Identitätsentwicklung durch Meditation übertragen könnte, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da viel kleiner ist. Also und sowieso auch wahrscheinlich viel länger dauert. Also dass das dann nicht so ein Wow-Moment ist, der viel auslöst und wo dann gleich so was ganz Großes passiert, sondern dass das eher so eine längere Entwicklung ist mit mehr Praxis. Also das sehen wir auch in unseren Daten. Also dass auch wirklich diese Intensität oder der Praxis da eine Rolle spielt. Aber das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Also das habe ich so konkret noch nicht versucht und auch nicht verglichen.
Mhm. Aber
mehr so ein Bauchgefühl, das ich jetzt formuliert habe.
Mhm. Aber Sie sehen schon in der Forschung oder in diesen Befragungen, dass sozusagen die Länge und die Intensität der Praxis auch einen Unterschied macht, wie Menschen sich dann auch selbst sehen oder in so einer tendenziell auch eine größere.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Da müsste ich jetzt gerade nochmal genau reinschauen, aber ich glaube, dass auch, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, in einer Studie haben wir das auf jeden Fall auch erfragt, eben wie lange die schon praktizieren und wie intensiv. Und ich glaube, es gab auch einen Zusammenhang mit dieser Intensität sozusagen und der globalen Identität. Also nicht nur ja, nein, Praxis ja, nein, höhere globale Identität, sondern auch mit der Intensität. Das sind natürlich auch wieder so korrelative Daten, ne? Also wieder so selbstberichtete Zusammenhänge. Was generell in dem Forschungsfeld auf jeden Fall so fehlt, sind halt so längerfristige experimentelle Interventionsstudien, die dann auch wirklich die Leute länger begleiten und wirklich diese Veränderungen über die Zeit sehen. Also bei mir ist das jetzt ja quasi retrospektiv gewesen in diesen Befragungen. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, dann würde ich solche Forschung machen, die halt relativ intensiv die Leute über die Zeit begleitet, sodass wir halt wirklich die Veränderungen auch durch die Ereignisse besser sehen können. Aber dazu haben wir leider noch keine tollen Daten.
Mhm. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch, also es ist ja ein bisschen eine Schnittstelle zwischen Psychologie oder dann vielleicht so Entwicklungspsychologie oder solche psychologischen Ideen von auch Reifung oder persönlichem Wachstum und dann solchen Achtsamkeitswegen, die ja auch aus einem bestimmten Kontext kommen, wo eine gewisse Entwicklung auch der Hintergrund ist. Also Meditation eben jetzt im buddhistischen Kontext oder im Yoga-Wegen hatte ja auch das Anliegen, Menschen innerlich wachsen zu lassen oder reifen zu lassen und ganz stark auch in diesem Sinne einer größeren Verbundenheit und vielleicht auch Ich-Transzendenz oder Ego-Transzendenz, wie immer man das dann auch versteht, aber eben doch irgendwie so zu merken, ja, da ist eine größere Verbundenheit. Irgendwie ist das ja auch, nehme ich mal an, auch im Psychologischen doch eher auch ungewöhnlich oder neu, sich in solche, also so in diesem Sinne auch menschliche Entwicklung anzuschauen oder wie sehen Sie das?
Ja, also ich fand es auch spannend, dass Achtsamkeit, als es auch so ein gesellschaftlich sehr sichtbarer Trend geworden ist, erstmal so sehr individualistisch auch erforscht wurde. Also man hat als erstes ganz viel erforscht, welche Effekte hat es auf das individuelle Wohlbefinden und die Stressreduktion und die individuelle psychische Gesundheit. Und das ist ja auch super interessant und da gibt es ganz viele sehr vielversprechende Ergebnisse. Aber dann wiederum, und das ist jetzt auch nicht so total neu, also es ist jetzt wirklich schon einige Jahre, hat man sich eben auch gefragt, ja, aber hat das auch soziale Effekte, also für das Miteinander? Und da gibt's auch schon wirklich einige Jahre spannende Forschung, die sich dann eben angeschaut hat, zum Beispiel Mitgefühl. Also das wurde sehr stark erforscht, gerade auch durch diese mitgefühlsbasierten Verfahren. Und dann aber auch soziale Interaktion, soziale Beziehungen. Und das ist dann, war also der Bereich, der mich noch mehr interessiert hat oder der halt auch so spannend war für diese Frage, ob das auch so einen gesellschaftlichen Unterschied macht sozusagen oder einen Unterschied so im Miteinander.
Mhm. Und wie sehen Sie dann auch, wenn Sie sagen, durch diese Bildung einer globalen Identität, und Sie sagen dann auch, das Verhalten ändert sich, also auch ein Klima oder ein umweltfreundlicheres Lebensstil oder Verhalten und auch die Zustimmung vielleicht zu politischen Entscheidungen, die in diese Richtung gehen. Können Sie dazu noch was sagen, wie sich das zeigt, diese Veränderung? Also ist das sozusagen einfach Teil der globalen Identität, dass Menschen sich diese Fragen stellen oder dann eben sagen, oh, dann möchte ich auch meinen Lebensstil umstellen? Haben Sie das irgendwie, sage ich mal, diesen Transfer von dieser Erfahrung oder dieser Praxis, die so eine Identität verändert und dem, wie sich Menschen dann verhalten? Haben Sie das irgendwie noch eingehend da so angeschaut oder wie zeigt sich das?
Also da muss ich echt gestehen, das kann ich in so einem Detail gerade echt noch nicht beantworten. Das wäre total spannend und schön und das würde ich auch gern, aber dazu bräuchte man eben so diese länger angelegten experimentellen Studien, ne, die sich auch immer wieder dann die Kausalität anschauen. Was führt zu was? also ja, vielleicht eine Sache dazu. Also es gibt schon einige Versuche, auch durch Achtsamkeitsformate eben so einen umweltschützenden Lebensstil zu unterstützen. Und nicht alle davon hatten eine Wirkung. Also ich glaube, soweit ich weiß, gab es jetzt nie negative Effekte, aber oft gab es einfach gar keine Effekte auf den Lebensstil. Und in diesem Projekt der Uni Leipzig haben wir auch Effekte auf den Lebensstil gefunden. Also dass die eben nach diesem halben Jahr verschiedene Verhaltensweisen verändert haben. Und sie haben uns das berichtet. Aber interessanterweise haben wir auch noch Leute aus ihrem Umfeld befragt und auch die haben das berichtet. Immerhin so eine kleine Validierung, würden wir sagen, dieser Selbstberichte. Und wir vermuten, dass das daran liegt, dass das eben doch so ein umfassenderes Programm ist, das darauf auch speziell eingeht. Also das ist jetzt, wenn es wirklich nur so eine reine Stressreduktions-MBSR-Maßnahme ist, wo man überhaupt nicht zu dem Thema spricht oder eben auch über Werte und die gesellschaftliche Situation spricht, dass das jetzt auch nicht unbedingt so ein totaler Selbstläufer ist, ne? Also, sondern dass es so diese Einbettung in so eine ethische Reflexion vermutlich schon braucht. Das haben wir jetzt auch nicht so konkret untersucht, also ob das einen Unterschied macht, mit oder ohne, aber das ist so eine Vermutung, die wir haben, warum dieses Format hilfreich war.
Und können Sie dazu noch ein bisschen was sagen zu diesem Projekt an der Uni Leipzig und was das Besondere ist an diesem Format und welche, also wieder nochmal spezieller, dieser Bezug zur Nachhaltigkeit oder zu der Umweltsituation angesprochen wird?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin selbst jetzt nicht Trainerin. Also ich mache nur die wissenschaftliche Evaluation. Das heißt, ich war selber nicht Kursleiterin und kann jetzt nicht so Insider-Wissen teilen, was da konkret in den Kursen geschieht. Aber ich weiß nur, was meine Kolleginnen mir davon berichten. Und also ich denke, es ist erstmal, dass das eben einfach wirklich relativ intensiv ist. Es ist jede Woche ein Semester lang und es gibt dann auch noch so ein Retreat, also so einen längeren, ein Tag ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Teilnehmenden haben da auch viele Übungen in Dyaden, also die haben oft so Reflexionen zu zweit und tauschen sich dann eben auch aus und kriegen einfach viele Denkanstöße in die Richtung, eben über ihren Lebensstil und ihre Gefühle dazu zu reflektieren und natürlich auch immer so kleine Übungen für zu Hause. Also es wird auch so ein starker Fokus drauf gelegt, dass das nicht nur so im Kurs bleibt, sondern man eben auch was in den Alltag mitnimmt. Das vermute ich auch, dass das ein relativ hilfreicher Aspekt davon ist. Ja, also das heißt, die treffen sich halt nicht nur, um gemeinsam Achtsamkeit zu praktizieren, sondern eben schon darüber hinaus auch verschiedene Themen anzusprechen.
Mhm. Mhm. Ja, und es gibt ja auch verschiedene Formen von Acht oder Wege, auch Achtsamkeit zu erweitern. Also Sie haben diese Dyadenarbeit angesprochen und da gibt es ja auch Formen von Achtsamkeit, um das auch nochmal im Sozialen so durch bestimmte Gesprächsführung zu verwurzeln. Also die Arbeit, die Tanja Singer macht und solche Ansätze. Und dieses Projekt ist ja im Kontext von einer Universität und mit Studierenden, wenn ich das richtig verstehe, und auch das sozusagen in den Kontext der Bildung mit einzubringen.
Ja, genau, da sind nämlich viele Studierende dabei, die im Lehramt studieren. Und die Idee ist natürlich schon ein bisschen, dass die auch MultiplikatorInnen sein könnten, um das in den Bildungskontext zu bringen. Mittlerweile haben die aber auch Formate entwickelt, die sich an andere Zielgruppen richten. Also Personen, die schon LehrerInnen sind oder auch in Arbeitskontexten, also so im Rahmen von zum Beispiel Personalentwicklungsmaßnahmen könnte man sowas auch gut einbetten. Also ja, aber der ursprüngliche Fokus war auf jeden Fall so im Bildungskontext von dem Projekt und ist auch immer noch der Hauptfokus, würde ich sagen.
Und wie sehen Sie denn die Relevanz oder das Potenzial von solchen Angeboten oder auch solchen Achtsamkeitsmethoden, gerade im Hinblick auf diesen Zusammenhang mit globaler Identität oder Umweltverhalten im Kontext der Bildung? Also jetzt mal vielleicht auch groß gesprochen, der schulischen Bildung, der Bildung in den Universitäten. Wie sehen Sie die Relevanz davon oder wie könnte sich auch Bildung vielleicht verändern aufgrund solcher Erkenntnisse?
Also zum einen so zum Thema globale Identität, da gibt es auf jeden Fall auch schon so Ansätze, Stichwort Global Citizenship Education. Also es gibt da schon Überlegungen, wie man das besser integriert oder auch so Formate, die das integrieren könnten in den Bildungskontext. Ich glaube, aktuell sind es wahrscheinlich immer eher Formate, die sich dann so an Projekttage richten, also die nicht so ganz tief verankert sind, sondern eher so punktuell. Spannender wäre natürlich immer auch, wenn man das so stärker so im Standardcurriculum auch verankern könnte. Genau, und da geht es jetzt viel drum. Ja, das Lernen über globale Verflechtungen. Also wie hängen wir eigentlich mit allen anderen zusammen? Und das kann ja politisch, sozial, aber eben auch umweltbezogen sein. Und im Endeffekt so auf der Entwicklung von dem Verantwortungsgefühl und auch dem Aufzeigen von Gemeinsamkeiten mit Menschen weltweit. Und da, das läuft auch viel über internationale Kontakte. Also das wird natürlich immer so als auch einen Weg gesehen, dass man einfach auch Begegnung schafft, internationale Begegnung. Und also diese Achtsamkeitsformate, denke ich auch, also wahrscheinlich könnte man ja auch so kleine Impulse gut in Kursen unterbringen, ne? Oder in Klassen. Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, in welchem Standardfach das man das gut unterbringen könnte, aber vielleicht entweder im Sport oder Ethik würde sich wahrscheinlich auch anbieten. Oder halt dann eben als so Zusatzangebote. Das ist wahrscheinlich aktuell auch eher das Format, dass man eben solche Kurse für SchülerInnen zum Beispiel im Nachmittagsprogramm oder so anbietet. Aber ganz ehrlich gesagt, da bin ich jetzt auch totale Laien, weil ich halt gar nicht im Schulkontext selber arbeite. Das ist jetzt auch sehr aus der Hüfte geschossen.
Also Ihr Schwerpunkt ist mehr sozusagen diese umweltpsychologische Grundlagenforschung, wie sich auch Umweltbewusstsein, sage ich mal, oder Verhalten auch verändern kann durch solche psychologischen Methoden oder auch Praxisformen oder eben auch dann durch Achtsamkeit. Und zu schauen, was ist eigentlich der Zusammenhang? Das ist sozusagen auch was Sie tiefer erforschen mit diesen verschiedenen
Genau.
Projekten.
Genau, also ich habe jetzt bisher zum Beispiel keine eigenen Kurse entwickelt oder so, sondern ich habe in dem Leipzig-Projekt eben dann unterstützt, das zu so die Rahmenforschung drumherum zu machen.
Und wie sehen Sie dann auch, ich meine, das jetzt geht wieder auch darüber hinaus, über diese Forschung, aber würde mich trotzdem interessieren, auch die, weil Sie haben ja das angesprochen, als eben eine soziale, auch eine soziale Forschung oder dieser Aspekt, auch das ganze Konzept der globalen Identität als ein auch sozialwissenschaftliches Konzept. Wie sehen Sie auch die Relevanz dann so einer Forschung vielleicht auch im gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns befinden? Also der ja auch, also gerade diese Themen Umwelt, Umweltbewusstsein und auch Identität, das sind ja auch sehr heiße Themen, politisch, ne? Also es gibt ja gerade auch einen sehr starken Rückbezug von Identität auf nationale Interessen, also global, aber auch bei uns. Und auch einen Rückgang von Bereitwilligkeit, sage ich mal, ökologisch, politisch zu handeln. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das sozusagen da auch in diesem Spannungsfeld sehen, was Sie erforschen, aber wie nehmen Sie das wahr? Also sozusagen gleichzeitig durch die Forschung zu sehen, ja, das ist möglich. Es ist möglich auch, ja, menschliche Bewusstsein dafür, für diese Verbundenheit zu stärken und zu entwickeln durch solche Praxisformen. Gleichzeitig gibt es aber auch gesellschaftlich Interesse eigentlich oder kein besonderes Interesse, sage ich jetzt mal, überhaupt so ein Bewusstsein zu schärfen, sondern eher eigentlich ein Rückzug daraus in gewissem Sinne. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also ich denke auch, dass man einen Abfall sieht. Ich habe manchmal aber den Eindruck, dass der auch überschätzt wird. Also man sieht jetzt in den Daten eigentlich noch nicht so starke Abfälle. Also klar, ich meine, es waren auch einfach große Themen, die einen selbstverständlich bewegen, wie Pandemie, Kriege und so weiter. Das ist ja auch total menschlich. Und trotzdem wird jetzt Umwelt und Klima immer noch von einem Großteil der Bevölkerung als sehr wichtig angesehen. Auch wenn das in der Wichtigkeit ein bisschen abgenommen hat, habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation, wie stark der Abfall ist, das ein bisschen übertreibt. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch so ein ganz spannendes psychologisches Phänomen. Also, dass wir oft die Pro-Umwelt-Einstellungen anderer Menschen unterschätzen. Also oft man sieht eben, dass die insgesamt höher sind, als sie eingeschätzt werden. Und diese Diskrepanz ist natürlich irgendwie auch ein Hemmnis, weil wir uns als Menschen auch daran orientieren, was andere gut finden und machen und uns natürlich auch wirksamer fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind die Mehrheit mit dem, was wir wollen. Und das Verrückte ist eben, dass man manchmal noch in der Mehrheit ist, aber es gar nicht mehr weiß. Also das vielleicht auch so, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Und natürlich gibt es auch einfach starke Interessen dagegen, die einfach gerade auch sehr laut sind. Ich kenne zum Beispiel leider eben wiederum keine Längsschnittforschung, die jetzt schon zeigen könnte, dass auch die globale Identität vielleicht abgenommen hat. Das könnte man ja auch vermuten. Also dass jetzt, falls die nationale Identität irgendwie wieder stärker in den Vordergrund rückt, die globale auch abnimmt. Tatsächlich ist es aber auch gar nicht so ein simpler Zusammenhang. Also das manchmal sieht man das tatsächlich in Daten, dass das negativ zusammenhängt. Also dass Leute, die sich stärker mit ihrem Land identifizieren, sich weniger global identifizieren. Das ist aber auch nicht immer so. Also genau, das würde ich jetzt nicht als so einen starken Befund werten. Und naja, also für mich macht es ehrlich gesagt eigentlich das Thema fast noch relevanter. Also, weil ich halt schon das Gefühl habe, dass wir in unserer Welt, die halt einfach so global vernetzt und voneinander abhängig ist, so ein Verbundenheitsgefühl ganz gut gebrauchen könnten.
Ja, da stimme ich total überein. Und ich meine, was die Forschung ja zeigt scheinbar ist, dass es möglich ist, auch im Sinne von jetzt Bildung im weitergefassten Sinne auch Menschen zu unterstützen, das auch wahrzunehmen. So, also für mich leitet sich daraus eigentlich mehr auch eine große Bildungsherausforderung ab, also auch gesellschaftlich, ne? Also wenn es möglich, es gibt ja viele Versuche, wie kann man Umweltbewusstsein irgendwie stärken, und dann gibt es alle möglichen vielleicht Anreize oder weiß was ich, Informationsprogramme oder irgendwie oder auch teilweise irgendwie die drastischen Folgen irgendwie kommunizieren oder es gibt ja viele Ansätze in der Klimakommunikation. Gleichzeitig zeigen ja die Forschung, so wie ich sie jetzt verstehe, die Sie machen, dass es doch möglich ist, durch Praxisform, also gar nicht sozusagen allein durch Information, sondern eigentlich durch etwas, was mehr mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat, also wie jetzt Achtsamkeit oder selbst solche Dyadenarbeit, also wo es eigentlich mehr darum geht, wie bin ich selber eigentlich als Mensch da und wie erlebe ich mich und wo fühle ich mich auch selber vielleicht sogar besser? Also das ist ja vielleicht auch eine Schnittmenge von Achtsamkeit und dieser globalen Identität, dass es ja nicht allein um ein moralisches Gebot geht, sondern eigentlich auch, dass es vielleicht, wie soll man sagen, uns selber auch gut tut, wenn wir uns verbunden fühlen, weil dann eben auch vielleicht
Ja,
Ängste
total.
oder Stress oder Abnehmen oder auch ein Gefühl von Sinn vielleicht zunimmt oder Selbstwirksamkeit. Also für mich leitet sich daraus eigentlich die Frage ab, ne? Oder die Möglichkeit ab, eigentlich wirklich gesellschaftlich dadurch viel mehr bewirken zu können, als jetzt durch irgendwelche Appelle und ja, irgendwelche so mehr von außen an die Menschen herangetragenen, wie soll man sagen, Bekundungen, sich jetzt doch anders zu verhalten oder so. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ja, also das haben Sie wirklich sehr schön formuliert. Also das sehe ich auch total so, dass ich das vielversprechend finde, sich darauf zu konzentrieren. Also eben gerade auch das Zusammenzudenken, das fand ich nochmal einen sehr wichtigen Punkt, den Sie gemacht haben, das Wohlbefinden der Menschen und eben diesen Wandel, weil es ist einfach total wichtig, das ist ja ein ganz natürliches Streben, dass wir auch glücklich sein wollen und genau, dass einfach danach streben, dass es uns gut geht und das halt vereinbar zu machen mit einem nachhaltigeren Lebensstil. Und viele Daten zeigen tatsächlich auch, dass sogar so ist, dass die Menschen, die lebenszufriedener sind, mehr Wohlbefinden berichten, sogar mehr umweltschützendes Verhalten zeigen. Also es ist gar nicht sowas, was sich gegenseitig ausschließt. Also dass wir die Leute jetzt klein halten müssen und eben zu ihrem Unglück zwingen müssen oder so. Das finde ich ein ganz schwieriges Narrativ, das halt viele bedienen, mit dem Verzicht auf Lebensqualität. Natürlich müssen wir verzichten, aber das heißt vielleicht nicht, dass unser Leben nichts mehr wert ist, sondern wir können was anderes gewinnen. Und das ist vielleicht die Verbundenheit. Genau. Und das Zweite, was Sie noch gesagt haben mit den Informationen, das ist auf jeden Fall, denke ich, ja, sehr gut belegt in ganz verschiedenen Kontexten, dass Information allein einfach oft nicht ausreicht. Und auch Wissen ist halt nicht der stärkste Prädiktor für Handeln. Also es ist auch wichtig und ich finde es auch in einer demokratischen Gesellschaft einfach total wichtig, durch Informationen alle mitzunehmen. Aber diese Einbindung in das eigene Leben und was bedeutet es eigentlich für mich und das eben mehr so zu einem eigenen Thema auch zu machen, scheint mir auf jeden Fall auch sehr zentral.
Ja, und auch, was Sie sagen mit der Kommunikation, ne, das ist auch, wird es ja auch so ein bisschen, oder zumindest kommt es so an, dass es eigentlich um eine Erfahrung geht oder dass wir das nicht mehr machen können, was so selbstverständlich war oder alleine auf diesen Verzicht. Und ich glaube, das kann schon nochmal ganz anderer gesellschaftlicher Bezug werden, zu zeigen, wir können eigentlich viel mehr gewinnen, als wir verlieren. Also auch im Sinne, das ist ja auch ein psychologischer Aspekt, also die Zunahme an psychologischen Störungen auch, also unterschiedlichster Form und also von Depression über ja verschiedene andere Dinge. Und da kommt mir gerade auch so diese Frage, ob das nicht eben auch oft viel zu getrennt gedacht wird, ne? Also die individuelle psychologische Situation oder Wohlbefinden und natürlich das Soziale hängt natürlich sehr stark damit zusammen, aber eben auch der Bezug zur Umwelt oder zur Nachhaltigkeit, dass eben vielleicht genau diese Praxisform von Achtsamkeit in der ganzen Breite und Unterschiedlichkeit eben doch auch vielleicht so einen Weg zeigen, wo das auch zusammenfindet, ne? Also wo auch durch ein Gefühl von größerer Verbundenheit mit anderen Menschen, aber vielleicht auch mit der Natur, sage ich jetzt mal so, und dem, was da lebt, auch das eigene Wohlbefinden sich verbessert, ne? Und bekommt gerade, ich meine, das ist jetzt was ganz anderes, aber es gibt ja auch solche psychologischen Erforschungen von psychedelischen Substanzen, ne? Wenn Menschen solche Erfahrungen machen, die ja im Prinzip auch eine andere Form sind, Verbundenheit zu erfahren, eben durch jetzt so eine psychedelische Substanz, sich eben auch solche Veränderungen zeigen. Also Umgang mit Depressionen, mit Trauma, ich meine, da gibt es ja gerade sehr viel, das ist jetzt ein anderes Bereich, aber es fällt mir gerade eben...
Genau, das kenne ich nur so entfernt, aber ja.
Aber
nee, das stimmt.
Es deutet eben irgendwie darauf hin, dass diese Dinge eben doch viel mehr zusammenhängen und da vielleicht eine Möglichkeit ist, sozusagen unterschiedliche Herausforderungen, mit der wir gerade zu tun haben, nicht getrennt voneinander zu behandeln, sondern vielleicht einen Weg finden, dass die wirklich zusammengehören. So.
Ja, da würde ich total zustimmen. Und gleichzeitig, also es ist, glaube ich, wichtig, dass man die Sorgen und Ängste trotzdem auch total ernst nimmt, aber nicht so überton, ne? Sondern, also ich glaube, es bringt auch nichts, quasi die komplett den anderen Weg zu gehen und zu sagen, nee, das ist nur Gewinne, ne? Und also das, man darf also ja auch diese Situation nicht verharmlosen, zum Beispiel. Das fände ich auch schwierig. Aber ja, eben so diese Mitberücksichtigung von individuellem Wohlbefinden finde ich sehr zentral auf jeden Fall. Und ja, ich meine, viele Menschen sind ja auch durch die Krisen beeinträchtigt, ne? Also, dass sie halt Angst haben vor Krieg oder vor dem Klimawandel. Also, da nehmen die Zahlen auf jeden Fall auch zu, ne? Leute, die da besorgt sind und Zukunftsängste haben.
Forschen Sie dazu auch zu diesen psychologischen Folgen dieser Auseinandersetzung mit Kriegen? Also, was manchmal auch mit Klimaangst und sowas angesprochen wird? Oder ist das nicht so ein Aspekt, den Sie anschauen?
Also ich habe noch nicht geforscht zu den Auswirkungen von Kriegen oder Ängsten vor Kriegen. Bisschen zur Klimaangst tatsächlich. Aber nicht so super in die Tiefe. Es gibt aber es gibt einige Forschungen, die auch so den Zusammenhang mit Achtsamkeit sich anschaut. Und zum Beispiel eine Idee ist, die muss auf jeden Fall auch noch weiter erforscht werden, aber eine Idee ist, dass Achtsamkeit eben helfen könnte, dass solche Ängste uns nicht lähmen, sondern eher so konstruktiv auch genutzt werden können. Also Ängste sind ja erstmal auch total wichtig und Klimaangst ist ja eine ziemlich rationale Reaktion auf diese Situation. Und ja, und oft hat man, also man hat oft die Erzählung gehört, das hemmt uns jetzt und dann machen wir gar nichts mehr. Und das erstens ist es gar nicht unbedingt so. Also tatsächlich Menschen, die mehr Angst haben, handeln eigentlich auch tendenziell sogar eher mehr, laut Daten, die es gibt dazu. Und Eine Kollegin von mir hat, glaube ich, was dazu gemacht, zu dieser Frage, ob Achtsamkeit da vielleicht auch so ein bisschen helfen könnte, da eben einen konstruktiveren Umgang zu finden, weil die Idee ja eigentlich immer ist, dass solche Emotionen auch da sein dürfen und wir sie uns anschauen und auch uns überlegen, was bringen die uns eigentlich auch, ne? Und was können wir daraus machen?
Ja, und ich finde es auch nochmal wichtig, dass es ja auch das auch wirklich als eine angemessene Reaktion auch anzusprechen zu dieser, also zu der Situation, in der wir sind. Also gerade auch diese Ängste, die es ja auch in der jungen Generation gibt, oder auch ein bisschen so diese Zukunftsangst, ne, dass das durchaus auch angemessene Reaktionen sind in dem, was gerade passiert, und nicht nur pathologisch oder so, die man jetzt irgendwo wegmachen muss oder so, sondern auch zu schauen, was, und das finde ich einen wichtigen Aspekt, was daraus auch konstruktiv entstehen kann, weil es ja auch dann, wenn man das so versteht, auch ein sehr starkes Handlungspotenzial darin liegt oder auch in die Wirksamkeit zu kommen. Das finde ich auch wichtig, und ich auch so von meiner eigenen Erfahrung glaube ich, dass durchaus auch solche Achtsamkeitsmethoden da auch Raum schaffen dafür, ne, diese überhaupt mit diesen Ängsten sein zu können in einer Weise, die nicht lähmt oder überwältigt oder jetzt nur als Störung gesehen wird, sondern auch als etwas, okay, wie bringt mich das auch ins Handeln oder in die Wirksamkeit so.
Ja, genau, also da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial. Und so erste Hinweise darauf hat man auch schon gefunden, aber muss man auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter erforschen. Gerade auch so mit Praxisbezug eben.
Naja.
Welche Ansatzpunkte dann auch konkret hilfreich sind. Aber ja, so dieses Thema mit Klimaangst, das versucht sich das Leipziger Projekt, glaube ich, auch in Zukunft noch ein bisschen mehr anzuschauen.
Und was gibt es da noch für Forschungswege, an denen Sie dran sind oder die Sie in Zukunft da weiter vertiefen wollen zu diesem Kontext von Achtsamkeit und Nachhaltigkeit? Können Sie da schon was sagen?
Das habe ich mir jetzt noch nicht vorab überlegt, aber kam mir jetzt heute so als Gedanke, dass ich es irgendwie spannend fände, ob man so diese Forschung dazu, dass vielleicht auch internationale Kontakte für uns hilfreich sein könnten, in so einem Achtsamkeitskontext auch irgendwie eingebettet werden können, weil das ja zum Beispiel auch ein Raum sein kann, wo zum Beispiel Sprache nicht so wichtig ist, also wo man sich eben so auf anderen Ebenen begegnen kann, auch wenn man sich erstmal noch gar nicht so gut verständigen kann oder aus so unterschiedlichen Backgrounds kommt. Also da werde ich jetzt mal drüber nachdenken, ob das vielleicht ein nächster Schritt sein könnte. Und ansonsten hatten wir auch mit dem Team in Leipzig immer sehr im Blick so das Thema Selbstwirksamkeit. Das haben Sie interessanterweise ja selber auch gerade angesprochen. Das erscheint uns eben auch wirklich sehr zentral. Also es ist einfach auch in sehr viel Forschung so ein ganz zentraler Prädiktor dafür, ob wir uns für Umwelt- und Klimaschutz engagieren und inwiefern die Selbstwirksamkeit auch gestärkt werden könnte durch so achtsamkeitsbasierte Ansätze und Programme, die man entwickeln kann, und vielleicht zu überlegen, welche Elemente dafür auch besonders hilfreich sein könnten. Also wir vermuten eben sowas wie diese dyadischen Ansätze, wo man sich eben auch immer mit einer konkreten Person austauscht über die eigenen Schwierigkeiten, die man auch damit hat im Alltag und so weiter, dass das auch hilfreich sein könnte. Also das wäre so, so ein Konzept, das wir uns genauer anschauen wollen in dem Forschungsprogramm.
Und dann gibt es ja noch diese Fachtagung im September an der Universität Leipzig, das ist einfach ein Versuch, diese Forschung mal zu präsentieren und zusammenzubringen? Oder was ist da das Anliegen dieser Tagung?
Ja, also ich bin ja nicht im Orga-Team, deswegen kann ich da jetzt, glaube ich, nicht so richtig qualifiziert Auskunft geben, aber es ist beides. Also es ist ja sowohl die wissenschaftliche Seite als auch sehr praxisorientiert. Also es gibt ja auch total viele Workshops von und für PraktikerInnen.
Dann auch diese Achtsamkeitsmethoden in unterschiedlicher Form in Bildungskontexten auch anzuwenden.
Genau. Also da freue ich mich jetzt ehrlich gesagt auch total drauf, weil ich werde auf jeden Fall auch ein paar Workshops belegen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, welche. Aber ich habe schon mal durchs Programm gescrollt und fand es sehr vielseitig. Ja, eben auch für unterschiedliche PraktikerInnen, glaube ich, spannend.
Ja, ist auf jeden Fall für Menschen, die sich dafür interessieren. Das ist am 10. bis 11. September an der Universität Leipzig. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Laura Loy, für dieses spannende Gespräch auch zu diesen Forschungen. Finde ich wirklich ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen für die guten Fragen.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss.